Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler.
Lass mich in Ruhe, Manu.
Ich kenne ein Mädchen, die heißt Esther. Sie ist eine große Schwester. Es findet sie gar nicht immer toll. Dann hat sie die Schnauze davon voll. Sie will nicht immer alles teilen. Oft will sie nur alleine bleiben.
Lass mich in
Ruhe. Dann macht die Tür hinter sich zu und kommt dann so endlich zur Ruhe. Wenn keiner ihrer Freundinnen kann, dann muss auch mal der kleine Bruder ran. Er muss dann spielen, was sie vorschlägt, auch wenn er eine Pferdeleine trägt.
Geschwister können einem auf die Nerven gehen, aber sie können einen auch ziemlich gut verstehen. Zusammen hat man so viel durchgemacht. Man hat geweint, gestritten und gelacht. Man hat zusammen im Auto gesessen und Apfelstücke dabei gegessen. Man hat gemeinsam aufs Christkind gewartet und dabei nur gehofft, dass die Bescherung endlich startet. Geschwister können einem auf die Nerven gehen, aber sie können einen auch ziemlich gut verstehen. Zusammen hat man so viel durchgemacht. Man hat geweint, gestritten und gelacht.
Vom Alltag in einer Familie mit mehreren Kindern singen die großen Schwestern und was steckt dahinter? Die großen Brüder und Schwestern, die früh vernünftig werden, Verantwortung übernehmen, Vorbild sein müssen für die jüngeren Geschwister und deswegen später einmal Leitungspositionen einnehmen. Die Kleinen, denen die Eltern mehr durchgehen lassen, die von allen verwöhnt werden und dann vielleicht einmal eine künstlerische Laufbahn einschlagen. Und dazwischen die Sandwich-Kinder, die immer durch den Rost der Aufmerksamkeit fallen. Über die Positionierung in der Geschwisterfolge kursieren viele Annahmen, aber wie sehr bestätigt sich das in der Realität? Ob Erstgeborene oder Nesthäkchen, beeinflusst die Geschwisterfolge unsere Persönlichkeit? Das ist das Thema heute in der Lebenszeit. Und wir möchten heute mit Ihnen diskutieren, was ist dran an den Klischees vom Stammhalter und vom jüngsten Sonnenschein? Sind die Rollen, die wir als Kinder in der Familie eingenommen haben, wirklich prägend für unser ganzes Leben? Woher rühren die Unterschiede zwischen Geschwistern und wie kommen die unterschiedlichen Strategien zustande, um das Leben dann zu meistern? Dazu begrüße ich jetzt schon bei mir im Studio Nicola Schmidt, Wissenschaftsjournalistin, Gründerin des Artgerechtsprojekts, das Erziehung und kindliche Entwicklung mit Fragen von Nachhaltigkeit und Ökologie verbindet. Und sie ist Autorin vieler Erziehungsbücher, unter anderem des Bestsellers Geschwister als Team. Guten Morgen, Frau Schmidt.
Guten Morgen, Frau Wiesner.
Und gleich kommt noch aus der Schweiz dazu Professor Dr. Jörg Frick, Psychologe und Geschwisterforscher. Und wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende. Was sind Ihre Erfahrungen und Beobachtungen? Welche Position haben Sie in Ihrer Familie und wie hat das Sie und Ihr Leben beeinflusst? Was ist anders als bei Ihren Geschwistern? Und wenn Sie selbst Kinder haben, was bemerken Sie bei sich als Eltern? Behandeln Sie Ihre Kinder unterschiedlich, je nach Reihenfolge in der Familie? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sag's nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Welchen Einfluss hat die Geschwisterfolge auf Sie in Ihrer Familie? Dazu hat sich meine Kollegin Eva-Maria Götz schon mal vorab umgehört.
Ich bin die erste von dreien und ich bin auch deutlich älter als meine beiden Schwestern und ich glaube schon, dass mich das deutlich geprägt hat. Meine Schwestern sagen, dass ich dazu neige, zu bestimmen oder mich verantwortlich zu fühlen. Und ich habe das, glaube ich, immer noch heute ein bisschen meinen Schwestern gegenüber.
Also ich habe zwei Schwestern, die 6 Jahre älter sind als ich und die sind im letzten Kriegsjahr geboren worden. Ich bin geboren worden 1950 und ich war so der Glücksbringer. Also die großen Erwartungen wurden an mich gerichtet. Ich musste immer tanzen und singen und lachen. Und meine beiden Schwestern, die hatten mir immer schon leid.
Ja, also ich bin der Jüngste und ich habe 6 Geschwister. Die mussten halt immer alle ran. Ne? Ich hatte halt viele Freiheiten. Wenn die ran mussten, konnte ich ja halt was machen, was ich wollte. Ich spiele mehrere Instrumente. Also ich habe viel Sport gemacht und so alles so ausprobiert, wo die einfach keine Zeit für hatten.
Wir haben 3 Kinder und bei der Ältesten oder der Erstgeborenen ist uns natürlich schwerer gefallen, das Kind dann auch rausgehen zu lassen. Oder man hat sich, natürlich Sorgen macht man sich immer bei jedem Kind, aber dass es schon einem schwerer gefallen ist und wenn man das einmal erlebt hat, das Kind geht raus und es kommt ja auch wieder und es geht alles gut, dann kann man bei den anderen dann schon mal eher sagen, okay.
Also ich habe einen älteren Bruder und ich würde sagen, das hat mein Leben insofern geprägt, als dass ich doch vieles leichter hatte. Also mein Bruder hat sich die Freiheiten quasi erkämpft, die ich dann genutzt habe. Und insofern kann ich sagen, dass es sogar sehr weit ging, weil ich auch Dinge studiert und gemacht habe, für die man eine gewisse, wie soll ich sagen, Freiheit brauchte. Und mein Bruder ist eher der Konvention gefolgt.
Ich glaube, was mich schon sehr geprägt hat, weil mein Bruder irgendwie immer für mich da war und ich immer das Gefühl hatte, es passt jemand auf mich auf noch. Und ich ihn immer fragen konnte, wenn er gerade einen Schritt voraus war. Ich glaube, es hat mich selbstständiger und selbstbewusster gemacht, weil er immer an mich geglaubt hat, auch wenn ich es gerade vielleicht nicht so konnte.
Ich bin eine große Schwester und ich lebe gerne meiner Schwester die Schritte ein bisschen vor und bin stolz auf sie, wenn sie mich um Rat fragt.
Frau Schmidt, Sie beschäftigen sich schon lange mit den Themen Familie, Geschwister, Erziehung. Sind die Dinge, die Sie gerade gehört haben, etwas, was Ihnen auch in Ihren Gesprächen und in Ihren Recherchen begegnet?
Definitiv. Und ich habe ja sozusagen oft das andere Ende, also die Eltern mit den kleinen Kindern, die zu uns kommen. Und es ist total faszinierend zu sehen, dass schon wenn die 1,5 und 3 und 5 sind, wie sich diese Rollen teilweise schon manifestieren und zeigen.
Sie halten ja auch viele Vorträge, Schulungen für Eltern, für Fachleute, Tagesmütter zum Beispiel. Wie oft begegnet Ihnen das, dass die Menschen sagen, die Rollenzuschreibung, die ich von meinen Eltern oder in der Familie bekommen habe, die habe ich noch bis ins hohe Alter?
Ständig. Und das Faszinierende, was ich finde, ist, dass wenn ich das dann erzähle, ich erzähle über Rollenbeschreibungen zu Kindern und dann frage ich, wer von ihnen hatte denn eine Rollenzuschreibung und wer hat sie, trägt sie heute noch mit sich, gehen fast alle Hände hoch von Leuten, die Geschwister haben.
Das heißt, wir schauen uns nochmal an, wie man dann damit umgeht, ob man diese Rolle auch haben möchte und ob man die vielleicht auch wieder loswerden kann. Aber vielleicht erst nochmal kurz, in Ihrem Bestseller Geschwister als Team beschreiben Sie auch, wodurch Streit und Konkurrenz von jüngeren und älteren Geschwistern entsteht. Was sind so typische Dynamiken und auch Konfliktpunkte in den Familien?
Na, der Klassiker ist ja die blaue Tasse, die alle haben wollen. Und das nächste sind einmal so Fragen, bin ich wichtig? Also die Kinder fragen immer, bin ich wichtig? Also darf ich zuerst ins Auto? Darf ich vorne sitzen? Darf ich auf deinen Schoß? Kriege ich zuerst Essen? Wer kriegt mehr Kekse? Die Kinder fragen ständig, bin ich wichtiger als die anderen oder sind die anderen wichtiger als ich?
Um sich so einzusortieren sozusagen in eine Rangfolge?
Um sich einzusortieren und um sich abzusichern. Geschwister konkurrieren ja um Ressourcen und das ist tatsächlich evolutionär betrachtet die Frage, wer kriegt die letzte Kartoffel? Ne, wem würdest du sie geben? Und wenn mein Bruder den letzten Keks kriegt, dann flippen die Kinder aus und wir denken uns, Himmel, Donnerwetter, es geht nicht um Leben und Tod, nimm halt eine Banane. Aber für das Kind geht es um die Frage, wenn es der allerletzte Keks wäre, würde er ihn kriegen oder ich?
Sehr, sehr schön beschrieben. Professor Dr. Jörg Frick ist uns jetzt aus der Schweiz zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Frick.
Guten Morgen.
Sie waren fast 2 Jahrzehnte Professor für Psychologie und Lehrberater an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Sie sind jetzt emeritiert, aber nach wie vor tätig in Weiterbildung und Beratungspraxis und einer der führenden Geschwisterforscher überhaupt. Sie haben unzählige Fachbücher geschrieben. Erklären Sie uns in der Forschung, was werden da für verschiedene Phänomene und Rollenzuschreibungen beschrieben, je nach Zugehörigkeit oder Dazukommen in eine Familie, nach Geschwisterfolge?
Ja, es gibt eine Bandbreite von Büchern, die natürlich, oder Autoren, die das sehr vereinfacht darstellen. Bestimmte Positionen legen dieses und dieses Verhalten neu. Und seriösere Untersuchungen zeigen dann, dass das eben sehr individuell ist. Dass es zwar einige Schwerpunkte gibt, wenn man eine bestimmte Geschwisterposition einnimmt, aber dass das von vielen weiteren Faktoren beeinflusst und moderiert wird.
Welche sind denn, also man kennt ja diese Ratgeber, die so horoskopartig die Zukunft voraussagen, je nach Geschwisterreihenfolge, die leistungsorientierten Ersten, die werden Manager und die diplomatischen, gerechtigkeitsliebenden Mittleren werden Richterinnen und die wilden Jüngeren machen was Kreatives, was ist da dran und was nicht. Es gibt ja Dinge, die tatsächlich auch nachgewiesen sind, aber was ist auch eben von anderen Faktoren abhängig?
Also es gibt natürlich Aussagen wie Zweitgeborene würden eher einen Schönheitssalon auftun. Das ist natürlich einfach nur witzig, aber nicht empirisch abgesichert. Es ist sicher so, dass bestimmte Positionen, bestimmte Verhaltensweisen neu legen. Wenn Sie daran denken, ein ältestes Kind hat jüngere Geschwister mit einigen Jahren Abstand, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das ältere Kind mehr Verantwortung übernehmen muss, auf die Jüngeren aufpassen muss und die Eltern sicher nicht dem 4 Jahre jüngeren Geschwister sagen, pass auf den 8-jährigen älteren Bruder auf. Aber wie das ältere Kind diese Rollenzuschreibung wahrnimmt, ob es das toll findet, ob es stolz ist oder ob es vielleicht sogar darunter leidet oder ob
Jetzt hat uns gerade die Leitung verlassen. Wir versuchen, die mal wieder aufzubauen zu Herrn Frick. Aber vielleicht, Frau Schmidt, das, was Herr Frick gerade ausführen wollte, war ja, wenn ich das richtig verstehe, das ist sozusagen ein Dreiklang. Ne? Es ist nicht so, dass die Geschwisterposition jetzt die Persönlichkeit direkt beeinflusst, aber es ist so, dass die Geschwisterposition eine gewisse Rolle in der Familie beeinflusst und von der Rolle wird dann wiederum, kann unsere Persönlichkeit unser Leben lang beeinflusst werden, richtig?
Exakt so ist es. Und das Missverständnis in der Forschung ist halt, wenn Sie zählen, wie viele US-Präsidenten waren Erstgeborene, kommen Sie zum Schluss, wow, alle Erstgeborenen haben das Zeug zum US-Präsidenten. Und wenn man dann dahinter schaut, das ist, was Herr Frick gerade so schön gesagt hat, man seriös dahinter schaut, stellt man fest, nee, es ist so, dass Familien Erstgeborenen oft größere Bildungschancen eröffnen können, weil mehr Geld da ist oder dass Erstgeborene von der Familie her in diese verantwortungsvollere Rolle gedrängt werden, weil sie sich um kleine Geschwister kümmern müssen. Und was ich spannend finde, es ist sogar geschlechtsspezifisch unterschiedlich, wie diese Rollen verteilt werden. Und da hat Herr Frick ja gerade ganz gut gesagt, das ist halt, dann wird es komplex und individuell.
Herr Frick, wir haben gerade versucht, Ihren Gedanken zu Ende zu führen. Ich hoffe, in Ihrem Sinne.
Ja, sehr gut.
Perfekt. Wie kommt es, dass, oder dass wir haben es im Grunde schon erklärt, ne, dass so viel von den pauschalen Rollenbeschreibungen von unseren Hörerinnen und Hörern, haben wir ja in der Umfrage gehört, auch bestätigt wurden. Also die Älteren, die Verantwortlicheren, die Jüngeren eher die Freieren, die mehr Freiraum hatten und sich dadurch auch Dingen widmen konnten, wo die Größeren einfach eingebunden waren in Familientagesgeschäft. Woher kommt es, dass das so manifest ist in den Köpfen, wenn die Wissenschaft sagt, es gibt keine Evidenz, ist das eine Sache der Wahrnehmung oder, wie Frau Schmidt auch gerade schon gesagt hat, ist das eine Sache, dass natürlich Eltern Kinder entsprechend ihrer Rolle dann auch behandeln?
Gut, die Frage ist, wer sich meldet und sagt, das trifft genau zu. Häufig sind das ja auch Menschen, die dann sagen, ich habe darunter gelitten oder das war nachteilig. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass eben gewisse Rollen bestimmte Muster häufiger entstehen lassen. Von dort her ist das nicht einfach falsch, was die Leute empfinden. Aber eben, es sind weitere Faktoren, die man genauer anschauen muss dann.
Sie sagen ja, man kann an jeder Geschwisterposition leiden oder sie als das Beste bezeichnen, was man hatte. Wovon hängt es ab, ob man das eine oder das andere erlebt?
Ich glaube, sehr entscheidend ist, wie die Eltern mit den Geschwisterkindern umgehen, welche Rollen sie ihnen quasi anbieten, wie sie auch diese Rollen, die dann Kinder einnehmen, selber beurteilen, ob sie das ablehnen, ob sie Kinder stark negativ beeinflussen, zum Beispiel indem sie sie bevorzugen oder benachteiligen. Also hier können Eltern nicht alles steuern, aber sie haben einen sehr großen Einfluss. Ob dann Kinder auch zum Beispiel, was die Autorin vorher gesagt hat, ob sie das Gefühl haben, sie bekommen Sicherheit in dieser Familie, sie haben einen Platz, oder ob sie das Gefühl haben, sie werden jetzt einfach weggeschoben von dem neuen Geschwister, das so viel Pflege und Aufmerksamkeit braucht. Und dann spielen natürlich auch weitere Lebenserfahrungen eine Rolle. Ein Kind, das überall erfolgreich und beliebt ist, das wird ein Geschwister haben, das dann darunter leidet und sich zurückzieht. Und dann wird das Ganze noch mehr verstärkt dann.
Das bedeutet, im Grunde suchen sich Kinder in der Familie eine Rolle aus, die noch nicht belegt wurde, richtig?
Ja, in einem gewissen Sinn, wobei es dann auch Geschwister gibt, die sogar sehr ähnliche Rollen suchen oder finden, die zum Beispiel später als Geschwister sogar zusammen, als Zwillinge sogar zusammen auftreten. Sie sind dann Pianistinnen oder so. Aber der Regelfall ist schon, dass Kinder versuchen, eine eigene Rolle, einen eigenen Platz zu finden, wo sie sich ein Stück weit auch von den anderen Geschwistern ja, auch abgrenzen können, sich unterscheiden.
Frau Schmidt, wo erleben Sie das konkret, dieses Rollenfinden? Wenn wir jetzt sagen, so der Erstgeborene ist der Vernünftige, dann ist es ganz normal, dass der Zweite eine andere Rolle einnehmen muss, um, wie Sie gerade sagten, auch die Aufmerksamkeit, die Ressourcen sozusagen zu bekommen.
Genau. Und man darf auch nie vergessen, Herr Frick hat ja gerade ganz richtig gesagt, ne, das kommt ganz viel darauf an, wie die Eltern die Rolle beurteilen und anbieten. Und wir dürfen nie vergessen, dass Kinder kooperieren. Wenn ich sage, naja, du bist halt unser kleiner Wilder, dann kooperiert dieses Kind und wird der kleine Wilde. Wenn ich sage, naja, du bist ja die große Ruhige, ne? Du warst ja schon immer ruhig. Wenn dieses Kind das 3-mal, 5-mal, 100-mal hört, dann wird das Kind anfangen zu kooperieren und ein Selbstbild entwickeln, das oft dann heißt, ja, ich bin ruhig oder es wird komplett dagegen gehen und sagen, nee, das will ich auf keinen Fall. Aber in der Regel fallen kleinere Kinder kooperieren dann erstmal.
Sie haben ja gerade beschrieben, dass es Menschen gibt, die im Grunde die Rollen bis an ihr Lebensende oder bis ins hohe Alter haben. Das haben wir auch in der Umfrage gehört, ne, dass die eine Frau sagte, ich bin immer noch die Vernünftige und ich passe immer noch auf meine beiden Schwestern auf, obwohl wir jetzt alle sehr, sehr erwachsen sind. Welche Rolle spielt denn da das Verhalten der Eltern, beziehungsweise wie kann man dagegen vorgehen? Also wie kann man quasi gegen die Rollen arbeiten, ohne die Persönlichkeit des Kindes dann auch vielleicht nicht in der Gänze zu sehen?
Also ich lade meine Eltern immer ein, gegen die Rolle zu erziehen, weil oft kommen die Eltern ja und die Kinder haben schon Rollen und sie sagen, verdammt, jetzt habe ich das schon so festgelegt, die Große ist ruhig und brav, der Kleine ist der kleine Tyrann und der Mittlere, der ist irgendwie so, den verstehe ich nicht. Und einfach zu sagen, okay, guck mal, ich will heute die Küche aufräumen, du bist eigentlich mein kreatives Chaoskind, aber ich glaube, dass du das auch kannst, wollen wir mal zusammen die Gewürze sortieren. Oder ich sage meinem kleinen wilden Kind, hey, ich weiß, dass es dir schwerfällt, ruhig zu sein, aber ich weiß, gestern, als wir das und das gemacht haben, da warst du total ruhig, du kannst das. Deswegen machen wir beide heute mal was Ruhiges. Also gegen die Rolle erziehen und auch immer wieder kommunizieren, du bist nicht die Rolle. Du bist oft wild, aber du bist kein wildes Kind, weil ich weiß, dass du, wenn du ein Hörspiel hörst, ganz ruhig irgendwo sitzen kannst und das dem Kind immer wieder deutlich zu machen. Jeder Vernünftige darf auch mal unvernünftig sein und in unserer Familie ist das erlaubt.
Das heißt, das Verhaltensrepertoire sozusagen zu erweitern?
Zu erweitern und zu erhalten. Die Kinder bieten es ja grundsätzlich an. Ne? Wenn ich meine Kinder sehe, ich komme ja gerade aus unseren Wildniscamps, da sehe ich die Kinder eine Woche lang 24 Stunden mit den Eltern und die Eltern kommen und sagen, dieses Kind hört nie zu. Und ich sehe das Kind 3 Tage und sage, also Montag hat er da und dazu gehört, Dienstag hat er da und da und dazu gehört und heute Morgen habe ich ihn schon da und da und da zuhören sehen, das wieder bewusst zu machen, dieses Kind hört oft nicht zu, aber es gibt ganz viele Momente, da hört es zu und plötzlich geht die Welt wieder auf und wir sehen, ah Wahnsinn, ja, das ist ein viel weiteres Verhaltensrepertoire, als wir dachten.
Mechthild Lenski aus Oppenheim hat uns angerufen. Guten Morgen, Frau Lenski.
Ja, guten Morgen, grüße Sie.
Was ist Ihre Position in Ihrer Familie?
Ich bin die älteste von 4 Kindern. Wir sind 3 Mädchen, ein Junge. Und der Junge ist nur 1 Jahr jünger als ich, also 13 Monate. Und ich empfand das immer als sehr ungerecht, die Behandlung, die unterschiedliche Behandlung von Jungen und Mädchen. Also ich hatte auch viel Verantwortung, Frühverantwortung, viel Mitarbeit, Pflege von Jüngeren. Aber dann... ja, es geht immer um Emanzipation auch noch gegenüber dem Jungen dann und die ungerechte Behandlung. Es geht um das Stück Kuchen dann auch, ne? Also dass der eine Junge den ganzen Kuchen kriegt und die 3 Schwestern kriegen nur Krümel, ne?
Was ist denn der Kuchen gewesen bei Ihrem Bruder?
Na, das ist dann halt ein landwirtschaftlicher Betrieb mit allem. So,
das heißt, der älteste Sohn kriegt einfach den landwirtschaftlichen Betrieb. Das war immer so und wird auch so bleiben.
Ist dann so, ja. Und das ist halt wirtschaftlich, ist das halt eine krasse Ungerechtigkeit. Das passt jetzt eben, die Vorrednerin hat ja eben sehr über Psychologie heute gesprochen, also wie heute die Erziehung ist. Damals war halt ja alles auch noch etwas anders. Aber das prägt dann, es geht ja um die Prägung für das Leben.
Genau, auch, ja. Genau. Das heißt, Sie sagen, es ist eben nicht nur die Reihenfolge, sondern auch um Geschlechter. Und das ist genau das, was Herr Frick ja auch sagt, ne? Herr
Ja, Frick. Genau.
Herr Frick, möchten Sie dazu direkt was sagen?
Ja, ich habe das sehr treffend gefunden. So werden Kinder in Rollen gedrängt und das sind dann wie Gefängnisse. Eben die Frau, die ist dann benachteiligt und der Bruder auf der anderen Seite lernt, er bekommt alles, er hat mehr Wert. Und das sind natürlich Muster, die dann Menschen später weitertragen und manchmal auch Ungerechtigkeiten überhaupt nicht sehen, dass sie bevorzugt werden, weil das für sie immer so war. Und der andere, der diese Ungerechtigkeit erlebt hat, ist natürlich sensibilisiert und im besten Fall wehrt er sich dagegen, wird ein Kämpfer gegen Ungerechtigkeit. Und das kann dann im besten Fall natürlich auch wieder für diese Person für das Leben nicht so schlecht sein.
Die Frage ist ja, Frau Lenski, ist das wirklich heute anders? Ich komme gerade aus dem Österreich-Urlaub und da ist es tatsächlich so, dass alle Bauernhöfe, die wir da gekannt haben oder die wir kennen, dass da der älteste Sohn den Bauernhof übernimmt. Insofern hat sich das wirklich geändert. Ist das Ihr Eindruck? Wie ist das bei Ihnen in Oppenheim?
Es hat sich nicht so viel geändert. Es gibt mittlerweile viel Frauen, die übernehmen. Doch auch, ja. Aber da ist dann, gibt es vielleicht auch keine Brüder, ne? Das ist halt auch so, ja.
Frau Schmidt.
Ich habe noch einen Gedanken dazu, was wir auch in der Forschung sehen, und das ist tatsächlich etwas, wo wir als Eltern super gut aufpassen sollten, ist, dass kleine Mädchen, kleine erstgeborene Mädchen, die jüngere Geschwister kriegen, werden ganz schnell in so eine Du bist doch schon Großrolle gedrängt. Du hast doch jetzt ein kleines Geschwisterchen, und oft frage ich dann, wie alt ist denn die große Schwester? Ja, die ist 2. Ich denke, die 2, die ist doch nicht groß, die ist gerade noch fast ein Baby. Während Jungs, die kleinere Geschwister kriegen, viel weniger in diese Care-Arbeit gedrängt werden. Also viel weniger in dieses, du bist jetzt groß, sei vernünftig, steck zurück, kümmere dich um dein Geschwisterchen. Weil ja, die sind ja wild und die können das nicht. Während wir bis heute sehen, dass Mädchen viel stärker dann dieses jetzt kümmere dich um dein Geschwister-Ding kriegen. Und das finde ich als Eltern wirklich, da müssen wir wirklich sensibel sein, weil es passiert so schnell, ohne dass wir es wollen. Und wenn die Kinder kooperieren, dann ist es natürlich auch super bequem für uns, wenn die große Schwester sich immer um den kleinen Bruder kümmert, aber es ist für die große Schwester halt nicht ideal.
Das heißt, wie lässt sich das vermeiden? Ganz kurz noch.
Indem wir ganz klar sagen, auch der kleine Bruder muss jetzt mal zurückstecken, weil du bist zwar die große Schwester, aber du bist auch erst 2,5 und jetzt bist du mal dran.
Wir reden gleich noch weiter, wie wir damit umgehen können, wenn diese Rollen, wie wir gerade auch gehört haben von Frau Lenski, sich im Leben dann auch durchsetzen und auch Gram machen. Aber jetzt an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, Frau Lenski, dass Sie angerufen haben und uns Ihre Geschichte erzählt haben. Und wir machen gleich an dieser Stelle weiter, ob Erstgeborene oder Nesthäkchen beeinflusst die Geschwisterfolge unsere Persönlichkeit. Diese Frage wird uns auch nach den Nachrichten weiter beschäftigen. Und wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen, Beobachtungen und Erlebnisse. Welche Rolle hatten Sie? Oder haben Sie vielleicht noch immer in Ihrer Familie? Und wie hängt das vielleicht mit Ihren Geschwistern zusammen? Erzählen Sie uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Natürlich gern auch anonym, wenn Ihnen das lieber ist. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema, ob Erstgeborene oder Nesthäkchen beeinflusst die Geschwisterfolge unsere Persönlichkeit. Diese Frage steht weiter im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung mit dem Psychologen und Geschwisterforscher Professor Dr. Jörg Frick, mit der Autorin und Journalistin Nicola Schmidt und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Was ist Ihr Eindruck? Wie hat sich Ihre Rolle in der Familie ausgewirkt und hat sich das bis heute gehalten? Haben Ihre Eltern Sie unterschiedlich behandelt, je nach Reihenfolge in der Familie, oder was hat sich automatisch ergeben? Und wenn Sie selbst Kinder haben, wie halten Sie es dort? Welche Unterschiede sehen Sie bei Ihren Kindern und sehen Sie hier Zusammenhänge mit der Geschwisterfolge? Oder was beobachten Sie auch in Ihrem Umfeld bei Freunden oder Bekannten an typischen Geschwisterrollen? Rufen Sie uns gerne an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wenn Sie mögen, bleiben Sie natürlich auch anonym. Und am Telefon bin ich jetzt verbunden mit einem Mann, der eine ganz persönliche Beziehung zu unserem Thema hat. Wolfgang Schmidbauer, Psychologe, Psychoanalytiker, Autor, Schriftsteller und langjähriger Zeitmagazin-Kolumnist, hat sich extra im Urlaub Zeit genommen für ein Telefonat mit uns. Guten Morgen, Herr Schmidbauer. Vielen Dank. Wo stören wir Sie gerade? Wo sind Sie?
Nein, ich habe jetzt gerade gefrühstückt und bin also zu allen Taten bereit.
Sehr schön. Sie möchten mit uns sprechen über Ihr jüngstes Buch, das in knapp 2 Wochen erscheint. Die Erstgeborenen ist der Titel. Und darin beschäftigen Sie sich mit der Frage, haben es Erstgeborene schwerer im Leben als Ihre Geschwister? Es ist ein Buch mit autobiografischem Hintergrund, aber nicht Sie waren der Erstgeborene in Ihrer Familie, sondern Ihr großer Bruder. Warum dieses Buch und warum jetzt?
Also das Motiv ist eigentlich der Tod meines großen Bruders. Und ich habe also, eigentlich ist das ganze Buch eine Bestätigung von so einer klassischen psychoanalytischen These, dass man sich nämlich, um einen schweren Verlust irgendwie auszugleichen, mit dem Verlorenen identifiziert. Es gibt so eine schöne Beobachtung von einem kleinen Mädchen, das den geliebten Hund verloren hatte, und deshalb wollte es dann einige Tage lang auf allen Vieren gelaufen und wollte nur noch aus einem Napf essen. Das ist natürlich für einen erwachsenen, älteren Psychoanalytiker nicht möglich, das so zu machen. Aber
das heißt, Sie haben das mit dem Buch dann gemacht, mit dem Schreiben des Buches.
Ich habe das sozusagen mit dem Buch gemacht, und ich bin das, was mich sehr bewegt hat, das war, dass wir beide als Kinder viel fotografiert worden sind von meinem Vater, der dann später, wenig später gefallen ist. Und dass ich da festgestellt habe, dass halt mein Bruder sich wirklich ganz deutlich verändert hat, als das zweite Kind kam nach 2 Jahren. Also die ersten beiden Jahre war er wirklich sozusagen mit lockigen Haaren so ein blühendes Kind. Und dann wurde er mit einem Schlag ernst. Und es gibt so ein Foto, das sich auch in dem Buch aufgenommen hat, wo er halt sozusagen mit diesem ernsten Gesichtsausdruck so eine Art, jetzt bin ich verantwortlich, auf den kleinen mich, also das Baby und meine Mutter schaut. Und das hat mich dann wirklich sehr angerührt. Und nachdem ich ja schon sehr lange Analysen mache und auch viel mit natürlich Geschwistern und Erstgeborenen zu tun hatte, habe ich dann halt diese ganzen Beobachtungen irgendwie zusammengetragen und systematisiert. Und was halt wirklich, glaube ich, sehr prägend ist, das ist, dass halt die später Geborenen, dass die dann in eine Familie kommen, wo es schon ein Kind gibt. Und ein Kind ist natürlich für ein anderes Kind unglaublich lehrreich, hilfreich, motivierend, unterstützend. Während und der Erstgeborene, aber der kommt in eine Familie rein, wo es nur Erwachsene gibt. Und passt sich dann natürlich, identifiziert sich halt sehr viel stärker eigentlich mit Verantwortung, mit dem Erwachsensein und mit Ernsthaftigkeit. Und so habe ich auch immer unsere Dynamik erlebt. Und das ist natürlich überhaupt nicht sozusagen die einzig mögliche Dynamik, aber es ist, glaube ich, schon etwas, was geschildert werden soll und wo ich gedacht habe, dass es einfach interessant ist für Erstgeborene, sich halt mit dieser Dynamik, oder? Dass man erstmal nur Erwachsene um sich hat und dann aber plötzlich mit einem zweiten Kind konfrontiert wird. Und auch die Entlastung für die später Geborenen, dass es halt da schon ein Kind gibt und man kann halt lernen, das ist natürlich empirisch auch nachgewiesen, dass Kinder viel leichter von Kindern lernen als von Erwachsenen.
Was ist denn passiert in Ihrer Wahrnehmung in Ihrer Familie? Sie haben das mit dem Foto sehr deutlich beschrieben. Sie haben, der Untertitel des Buches ist ja auch, wie die Erstgeborenen ihre Kindheit den Geschwistern opfern. So haben Sie das gerade auch symptomatisch an diesem, oder exemplarisch an diesem Foto beschrieben. Was war Ihre Rolle? Welche Position hatten Sie in der Familie?
Also ich war halt derjenige, der dynamischer war, kontaktfreudiger, mehr gequatscht hat. Ich habe also offensichtlich fast gleichzeitig mit meinem 2 Jahre älteren Bruder das Sprechen, hat meine Mutter so erzählt, oder? Also Ernst war immer, wie sein Name schon sagt, Ernst, und hat also wenig gesprochen und ich habe halt viel geredet. Mhm. Und ein bisschen ist unsere Berufe sind auch in diese Richtung gegangen. Mein Bruder ist mathematisch begabt war mathematisch begabt, hat Physik studiert und hat also schon als Jugendlicher Radioapparate gebaut und solche Sachen gemacht. Während ich war immer mehr so an Menschen interessiert, auch an Tieren. Auch interessant, ich habe mir immer Tiere gewünscht und habe Tierbücher gelesen. Und das habe ich jetzt auch wieder in meiner eigenen oder bei meinen eigenen Kindern beobachtet, dass halt meine älteste Tochter, die hatte eigentlich eher Angst vor Tieren. Und meine Zweitgeborene, die hat also inzwischen eine ganze Menagerie. Und hat ja auch, ist Drehbuchautorin, hat diese Tierfilme über Ostwind, dieses Pferd, da hat sie das Drehbuch geschrieben. Also,
das heißt, die Rollen bestätigen sich jetzt sozusagen in der nächsten Generation.
Da hat sich in gewisser Weise was wiederholt, weil meine Älteste ist Architektin, zeichnet, ist technisch kundig. Aber ist natürlich auch nicht das Einzige. Also Mathematik ist es, glaube ich, nicht so ihr Ding, aber auf jeden Fall ist sie halt Architektin geworden und Und meine Zweitgeborene ist eben Drehbuchautorin, Filmemacherin.
Also bestätigen sich so ein bisschen die, was wir gerade als Klischees oder Rollen, ja, im Grunde als Ideen sozusagen, die wir haben in der Bevölkerung, bestätigen sich jetzt in Ihrer Familie und in der Ihrer Kinder. Ich würde gerne einmal kurz Hörer zitieren und Hörerinnen, weil das so gut zu dem passt, was Sie erzählen. Hans-Arno Simon schreibt, ich halte die Geschwisterreihenfolge schon für bedeutsam. Ich selbst bin Ältester in einer Reihe von drei Brüdern. Das habe ich teils als vorteilhaft, teils als nachteilig erlebt. Ich bin der Erste im näheren familiären Umfeld, der Abitur machte, studierte, während die Brüder Bäcker oder Schmiedemeister wurden. Und eine anonyme Zuschrift haben wir bekommen von einer Dame. Sie, das älteste Geschwisterkind der beiden Kinder, ist, sobald der Bruder geboren wurde, war sie nicht mehr existent. Am 70. Geburtstag ihrer Mutter gab es eine Diashow mit Fotos von der Geburt von ihr und ihren Brüdern. Bei den Bildern ihres Bruders waren die Eltern total entzückt und riefen aus, dass das der Startpunkt der richtigen Familie war, was sie nun weiterhin verletzte. Und wir haben noch einen Anruf gehabt von Frau Winkler. Sie schreibt, sie war die älteste ihrer Geschwister. Es kam ihr vor, als hätte sie zwei verschiedene Mütter gehabt. Sie musste viel mehr Verantwortung übernehmen und wurde fast als zweiter Elternteil behandelt, auch bis ins Erwachsenenalter. Herr Frick, ist das was Sie kennen, diese große Last, die auf den, ja, auf den Ältesten liegt?
Also das habe ich auch wirklich sehr oft in den Analysen beobachtet, oder? Wobei das natürlich sehr, sehr unterschiedlich ist, wie die Eltern damit umgehen. Also oft, also besonders dramatisch, das ist ja auch geschildert worden, ist es natürlich, wenn die Familie irgendwie noch so eine patriarchalische Struktur erhalten hat und deshalb der erstgeborene Sohn einfach unglaublich wichtig ist. Und dann fällt sozusagen die erstgeborene Tochter hinten runter. Auf der anderen Seite ist natürlich, denke ich, schon auch das, also das verstehe ich auch ganz gut, dass sozusagen der erstgeborene Sohn studiert und also der ist ja eben auch mit den Erwachsenen sozusagen mit deren Werten, hat er sich viel früher und radikaler identifiziert, während die Jüngeren, die machen sich's dann eigentlich eher bequem. Ich fand ja auch, dass mein Psychologiestudium, das war irgendwie bequem. Da musste man also nicht so viel arbeiten, während mein Bruder mit Physik, der musste sich richtig anstrengen.
Frau Schmidt, wenn die Grundkonstellation naturgemäß so ist bei den Erstgeborenen, deren gewohnte Welt ja durch die Geburt eines Geschwisterkindes einfach erschüttert wird, was können Eltern tun, damit es nicht zum Opfern der Kindheit kommt, wie bei Herrn Schmidt-Bauer?
Ja, ich habe es auch gerade gehört und dachte, wow, ne, dieser Gedanke, wie die Erstgeborenen ihre Kindheit den Geschwistern opfern, ist natürlich extrem eurozentristisch, Industriezeitalter geprägt. Ne, also es ist eine Sicht aus unserer Zeit, in der, und das hat der Herr Schmidt-Bauer ja gerade so schön erzählt, das zweite Kind kommt, wenn das erste erst 2 Jahre alt ist. Das heißt, wir haben eigentlich 2 Babys im Haus, von dem das eine kein Baby mehr sein darf. Eigentlich, wenn wir bei Naturvölkern schauen, bei indigenen Völkern, wenn wir bei Völkern schauen, die noch als Jäger und Sammler gelebt haben, zum Beispiel in den 60er Jahren sind die ja viel beobachtet worden, da sehen wir Geburtenabstände von nicht weniger als 3 Jahren. Das sind nie weniger als, egal auf welchem Kontinent Sie gucken, weniger als 33 Monate, in der Regel 3 bis 4 Jahre, manchmal sogar 5. Das heißt, es ist auch von unserer Zeit so geprägt, indem man den Eltern erzählt, kriegt die schnell nacheinander, dann spielen die ganz toll miteinander. Ja, später spielen die ganz toll miteinander, aber die Grundkindheit, die ursprüngliche Kindheit, die ersten 3 Jahre, in denen die so verletzlich sind, da knallt das genau rein und das ist eigentlich nicht so schlau.
Was können Eltern dann tun, um das Gefühl des Ältesten, des Ersten so zu beruhigen, dass es nicht dazu den Gefühlen kommt, die Hörerinnen und Hörer auch beschreiben, dass sie überhaupt nicht mehr existent waren?
Exakt. Also ein Säugling braucht halt unglaublich viel Aufmerksamkeit. Das ist einfach so, die können ja nichts. Und das bedeutet, entweder wenn ich meinen Geburtenabstand schon so kurz gewählt habe oder es aus irgendwelchen Gründen nicht anders geht oder sein muss oder so passiert ist, dann ist es wichtig, dass das große Kind jemanden hat, der das abfängt. Das große Kind braucht einen Raum, in dem es Kind sein kann und nicht großes Geschwister sein muss. Und wenn ich diesen Raum schaffe, und wir wissen, dass Kinder sich bis zu 5 Bezugspersonen aussuchen und sich an sie binden können, wenn also der Vater, die Tante, die Oma, die Schwester diesen Raum für dieses Kind halten kann, sodass es nicht plötzlich ständig funktionieren muss, können wir ganz viel abfangen. Es macht einen Riesenunterschied.
Herr Schmidt-Bauer, das ist ein Wissen, das hatten Ihre Eltern einfach noch nicht zu der Zeit auch, ne?
Ja, ich würde das auch so teilen, dass halt, ich habe das auch auch aus dieser Erfahrung heraus habe ich, also meine beiden Töchter sind viel weiter auseinander, also sind fast 4 Jahre auseinander. Und die hatten auch viel weniger von Rivalität bestimmtes Verhältnis. Mhm. Und also ich habe mich ja dann mit meinem Bruder wollte dann ja eine lange Zeit sehr, sehr wenig Kontakt mit mir. Wahrscheinlich eben auch, weil er dieses frühe Opfer irgendwie nicht gut verarbeiten konnte. Und ich denke, es ist natürlich dann auch eine ganz spezielle Situation in unserer Gesellschaft, dass nämlich Eltern und Kinder so dicht aufeinander sitzen. Das ist natürlich in allen traditionellen und vor allem auch in den indigenen Kulturen ist das überhaupt nicht üblich. Es ist ja sozusagen auch eine ganz neue Sache, dass Eltern mit Kindern spielen sollen. Das wäre vor 100 Jahren hätten sich die Leute noch am Kopf gekratzt. Was soll ich soll mit meinem Kind spielen? Kinder spielen mit Kindern, doch nicht mit Erwachsenen. Das ist doch ganz komisch.
Frau Schmidt möchte da direkt rein.
Genau, ich wollte es nur noch mal sekundieren, Herr Schmidt-Bauer. Wir wissen aus der Forschung tatsächlich, ab 3 Jahren Abstand sehen wir viel weniger Eifersucht und Rivalität, genau wie Sie es gerade in Ihrer Familie beschrieben haben. Und das macht wirklich einen Unterschied. Und klar, die Kleinfamilie ist natürlich unglaublich vulnerabel an der Stelle, weil es nicht genug andere Menschen gibt, die es abfangen können.
Herr Schmidt, wir lassen Sie weiter urlauben. Haben Sie vielen Dank. Alles Gute.
Danke. Ihnen auch.
Danke, weiterhin, dass wir Sie anrufen durften. Und wir gehen direkt zu unserem Hörer Klaus Werner in Berlin. Guten Morgen, Herr Werner.
Guten Morgen oder guten Tag.
Mittlerweile schon fast. Was hat Sie bewogen anzurufen?
Ja, eigentlich haben Sie in den letzten beiden Diskussionsbeiträgen mir das ein bisschen...
Und wir hören ein Piepsen im Hintergrund. Ist das Radio vielleicht noch an? Können Sie das noch ausmachen oder ist irgendein Alarm?
Ja, jetzt. Moment.
Genau. Vielleicht. Wir warten einen kleinen Moment. Dann
erzähle ich noch kurz was zu dem, was Herr Schmidt-Bauer gerade gesagt hat. Und das ist wirklich so, dass also gerade Eltern, die zum Beispiel Zwillinge bekommen, da sind die Kinder ja naturgemäß extrem eng aufeinander. Da empfehlen wir ganz dringend, sucht euch ein Dorf, am besten bevor die Kinder da sind. Danach habt ihr nämlich überhaupt keine Zeit mehr, schafft ihr es vielleicht noch in die Dusche einmal pro Woche, das war's. Also sucht euch ganz viel Unterstützung und wirklich auch institutionelle Unterstützung, damit keins dieser Kinder runterfällt. Und am schlimmsten ist es, wenn ich ein Mädchen habe, das ist 2 und als nächstes kriege ich Zwillinge, ne? Dann wird es richtig schwierig für die Familie. Und ich kann immer nur empfehlen, sucht euch Hilfe. Das ist kein Versagen, sondern das ist einfach klug.
Herr Frick, wir haben jetzt viel ja auch gehört über die Last, die Bürde des Erstgeborenen. Kennen Sie auch Fälle, in denen es ein Vorteil ist? Wir haben ja gesagt, in jeder Position gibt es immer unterschiedliche Menschen, die sagen, das ist das Beste, was mir passieren konnte oder das Schlimmste, was mir passieren konnte. Was ist Ihrer Erfahrung nach auch Vorteile, Erstgeborener oder Erstgeborene zu sein?
Ja, Erstgeborene können unter Umständen das auch toll finden, dass sie eben einen Vorsprung haben, jüngeren Geschwistern gegenüber, oder dass sie eben Ressourcen bekommen, die dann Jüngere nicht mehr haben, oder dass sie auch zum Beispiel stolz sind auf diese Rolle. Es gibt sogar Fälle, wo dann auch Eltern fast intervenieren müssen, weil die älteren Geschwister die Jüngeren zu stark bemuttern. Fast quasi, das sind ihre Kinder. Auch solche Fälle gibt es. Es ist nicht der Regelfall, es ist seltener. Aber wie gesagt, eine älteste Rolle muss nicht zwangsläufig nur immer ein Nachteil sein oder dass Kinder darunter leiden. Das muss man auch ganz klar sagen. Und vielleicht zu dieser Aussage noch eben mit dem, was geschildert wurde. Ich glaube, wichtig ist für solche Kinder, die ein Jüngeres bekommen, dass die Eltern ihm auch spiegeln, du bist auch noch da, ich sehe dich, du darfst auch klein sein, und dass zum Beispiel die Mutter oder der Vater gerade mit diesem älteren Kind auch separat etwas unternimmt und nicht einfach nur die ganze Zeit sich mit diesem Nachfolgekind beschäftigt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Vielleicht ganz kurz noch, bevor wir wieder zu Herrn Werner gehen, habe ich gerade den Gedanken, hat sich das eigentlich verändert, diese hohen, sehr hohen Erwartungen an die Ältesten? Ist das was sich im Laufe der Generation so ein bisschen verändert hat? Ist das was in der früheren Zeit vielleicht eben, oder wie es jetzt noch in der Landwirtschaft ist, wo es darum ging, dass der Älteste oder die Älteste die ganze Familie übernimmt sozusagen. Hat sich das verändert oder ist das ein zeitloses Phänomen?
Ich glaube, es hat sich ein Stück weit verändert, dass heute natürlich nicht mehr nur die Knaben zum Beispiel studieren dürfen oder Erstgeborene und für die Mädchen nicht. Das hat sich in moderneren Gesellschaften, denke ich, ein Stück weit verändert. Aber ein gewisser Druck scheint mir immer noch da zu sein, dass dann halt eben unter Umständen das älteste Mädchen, das sehr geschäftstüchtig ist, die Firma übernimmt. Dass solche Fälle kenne ich auch.
Jetzt schauen wir mal, ob Herr Werner piepsfrei in der Leitung ist. Guten Morgen nochmal oder guten Tag nochmal, Herr Werner, wie sieht's aus?
Piepsfrei als mein Haus.
Sehr gut.
Radio. Ja, zu meinem Anruf. Ich hatte vermisst eigentlich, als ich anrief, dass der Altersunterschied der Kinder stärker in der Diskussion berücksichtigt werden müsste. Sie haben das gerade eigentlich so vor wenigen Minuten schon anklingen lassen. Ich denke, es gibt eine Reihe von Familien, wo der Unterschied tatsächlich größer ist, also über Jahre geht.
Wie war das denn bei Ihnen, wenn ich direkt mal nachfragen darf? Welche Rolle hatten Sie in der Familie?
Das kann ich Ihnen sagen. Meine Schwester ist 8 Jahre älter und meine Tochter ist 12 Jahre älter als ihr Bruder.
Mhm. Und was beobachten Sie da?
Ja, da habe ich beobachtet, dass doch individuell dem älteren Geschwisterkind eine erweiterte Verantwortung zukommt, die sie auch eigentlich wahrnehmen, aber nun nicht unbedingt gerade bei unserer Tochter so sehr freiwillig. In den ersten 2 Jahren des Jungen, glaube ich, ja. Aber dann später ließ das doch danach, denn 12 Jahre plus andere Jahre, die Tochter war in der Pubertät und hatte andere Dinge doch im Kopf, als sich nur um den Bruder zu kümmern.
Wie haben Sie das denn bei sich empfunden? Was war Ihre Rolle in Ihrer Familie und wie hat sich das vielleicht heute durchgezogen?
Ja, aber vielleicht eigentlich anders. Sie merken vielleicht an meiner Stimme, ich bin nun nicht gerade der Jüngste. Meine Schwester ist 90 und ich in den letzten, sage ich mal, Jahrzehnten bereits, hat sich dieses Verhältnis dann gewandelt. Also die fürsorgliche Schwester wurde dann eigentlich mehr von mir betreut, Anführungszeichen. Sie hört hoffentlich nicht mit, also betreut meine ich. Also ich habe mehr mich um ihre Angelegenheiten oder die ihrer Familie gekümmert. Das liegt aber, glaube ich, auch an der Entwicklung der einzelnen Persönlichkeit.
Gibt es ansonsten Dinge, wo Sie sagen, die haben Sie damals in Ihrer Rolle gelernt und die haben Sie dann beibehalten?
Ja, würde ich doch sagen.
Was wäre das?
Dass ich versucht habe, meinen eigenen Weg zu gehen. Und das aufgewachsen bin ich in der Nachkriegszeit. Das war natürlich eben bestimmt von den Umständen, die auch notwendig waren, zum Lebenserhalt einen Beitrag zu leisten. Mhm. Aber ich glaube, das ist prägend gewesen. Also für diese Kinder mit diesem großen Altersunterschied. Ich war Lehrer, ich hatte eine, um das nochmal einzuflechten, eine Schülerin. Sie war im Unterricht total nie da. Das heißt, sie war da, aber geistig hattest du das Gefühl, sie ist nicht da. Bei einem Elternbesuch, der war in der ehemaligen DDR Pflicht, dass die Lehrer das machen mussten, stellte ich dann genau das Gegenteil fest. Die Mutter war verstorben und die Schwester, also meine Schülerin, hatte die Rolle der Mutter einnehmen müssen. Und lebte vollkommen auf und gab das Kommando in der Familie an und erzog praktisch mit ihrer etwas jüngeren, da waren es allerdings nur 5 Jahre, jüngere Schwester.
Das ist das, was Sie beschrieben hatten, Herr Frick, ne? dass es immer von der Situation abhängt, dass es eine Tendenz gibt, aber dass es dann immer von der Situation abhängt, in der man sich befindet, richtig?
Und ich glaube eben auch, was man hier sehr gut sieht, das Alter. Also das Leben ist ja nicht einfach in der Kindheit vorbei, sondern es geht weiter. Man wird älter, eben der eine wird dann vielleicht pflegebedürftiger oder verliert einen Partner oder sieht jetzt doch, dass das mit dem Geschwister früher nicht so schlimm war, wie man das empfunden hat oder dass es sogar schlimmer war. Also das weitere Leben muss man auch immer berücksichtigen, Berufserfahrungen, Schicksalsschläge und so weiter. Und das kann unter Umständen wirklich im Extremfall ganz starke Veränderungen auslösen in beide Richtungen.
Frau Schmidt nickt.
Ja, definitiv. Wir wissen ja, dass Geschwister, wenn sie, auch wenn sie im Alter erst zusammenfinden, einander sehr gut tun können. Wir wissen, dass Geschwister sich in Studienzeiten schon gut stützen, wenn sie da ein gutes Verhältnis haben. Aber selbst wenn wir sehen, dass man sich erst im Alter, also im letzten Lebensabschnitt aussöhnt, dann sehen wir einfach weniger Einsamkeit, weniger Depressionen, weniger Vereinsamung und tatsächlich auch solche Dinge wie weniger Stürze, weil die Leute sich besser umeinander kümmern.
Wir werden uns nach den... Bitte, Herr Frick, Sie wollten noch ergänzen?
Ja, ich hatte eine Geschichte erlebt, hat eine Frau in einer...
Wir haben gleich die Nachrichten. Insofern würde ich sagen, die Geschichte gerne nach den Nachrichten. Entschuldigen Sie bitte. An dieser Stelle wollte ich nur noch mal sagen, dass wir gleich uns nach den Nachrichten auch noch um die Mittleren und die Jüngsten kümmern. Wir haben uns jetzt viel um die Ältesten gekümmert. Und erstmal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Herrn Werner nach Berlin. Wir reden gleich weiter, ob Erstgeborene oder Nesthäkchen beeinflusst die Geschwisterfolge unsere Persönlichkeit. Diese Frage wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen und uns interessieren Ihre persönlichen Erfahrungen, Ihre Gedanken und Beobachtungen, meine Damen und Herren. Erzählen Sie davon ganz einfach und kostenfrei unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole es nochmal, 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer für einen Rückruf und gerne auch anonym. Wir freuen uns auf Ihre Geschichten über Ihre Rolle in der Familie und was das mit Ihnen gemacht hat.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Herzlich willkommen auch zum dritten und letzten Teil der heutigen Lebenszeit mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema, ob Erstgeborene oder Nesthäkchen beeinflusst die Geschwisterfolge unsere Persönlichkeit. Und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und uns gemailt hat auch Marie-Louise Bock. Sie schreibt, sie ist die älteste von vier Geschwistern und obwohl ich jahrelang Konflikte und Neiddebatten innen mit der Familie hatte, bin ich mir sicher, Glück gehabt zu haben, die Erstgeborene gewesen zu sein. Meine Eltern hatten anfangs noch Zeit für mich. Es gab entspannte Wochenenden, Ausflüge. Ich fühlte mich geschätzt. Und mit dem Nesthäkchen, unserem kleinen Bruder, habe ich einen guten Kontakt, den ich auch nicht missen möchte. Ich habe mich um ihn gekümmert, weil ich es gerne gemacht habe und die Eltern im eigenen Betrieb keine Zeit und sehr wenig Geduld mit ihm hatten. Letztlich bin ich, auch wegen meiner hartnäckigen Persönlichkeit, heute dort, wo ich bin und ziemlich zufrieden damit. Ob es an meiner Erstgeborenenrolle liegt, ich glaube nur zum Teil, denn die Persönlichkeit muss auch passen. Also auch eine positive Erfahrung als Erstgeborene. Und jetzt nochmal, Herr Frick, die Geschichte, die wir vor den Nachrichten nicht mehr geschafft haben.
Ja, ganz kurz, war eine Frau um die 45, die erzählte, sie braucht eine Niere und sie hatte ein ganz schlechtes Verhältnis zu ihrer Schwester. Nichts davon erzählt, die jüngere Schwester hat das erfahren, der Eltern angerufen und ihr gesagt, ich weiß, du brauchst eine Niere, ich spende dir eine Niere. Das hat die Älteste nicht erwartet und die ist fast umgefallen, hat sich das überlegt, hat dann die Spende angenommen. Und sie sagte dann, seitdem feiern wir jedes Jahr die Wiedergeburt unserer Beziehung. Und die hatten bisher immer eine schlechte Beziehung. Also Sie sehen auch, unglaubliche Ereignisse können, das ist ein seltenes natürlich, können eine Geschwisterbeziehung nochmals verändern. Hier natürlich in eine positive Richtung.
Und Frau Schmidt zerschmilzt hier gerade im Studio. Frau Schmidt, man kann sich auch im hohen Alter noch versöhnen, richtig?
Ja, hatte ich vorhin ja schon gesagt. Und ich schreibe tatsächlich auch in meinem Buch darüber, weil ich das so wichtig finde, dass wir das nie vergessen. Es ist nie zu spät.
Herr Frick, ist das was, was Sie auch bestätigen? Ist das was, das man immer, auch wenn man vielleicht schlechte Erfahrungen hat oder in der Geschwisterkonstellation es sehr schwierig war, erleben Sie das, dass auch im höheren Alter Kinder, Menschen wieder zusammenkommen, Geschwister?
Ja, das kommt vor. Manchmal werden die Menschen auch im Alter etwas milder oder sie haben gewisse Dinge jetzt positiv erlebt und es ist nicht mehr so wichtig, wie das für sie früher war. Und sie können sich dann eher versöhnen. Sie suchen vielleicht auch jetzt mehr den Kontakt zu Geschwistern, weil eben viele Bekannte gestorben sind, Eltern gestorben sind. Das kann ich beobachten, aber es gibt auch Fälle, wo die bis am Schluss wirklich unversöhnlich sind. Dann geht es ums Streiten, ums Erbe und so weiter. Es sind eigentlich wirklich alle Varianten, die man sich vorstellen kann, möglich. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man als Geschwister immer offen bleibt, wirklich bis ans Lebenende und nicht einfach das abschließt und in Groll verharrt oder so, sondern es ist unter Umständen möglich, dass sich etwas noch einmal verändert. Und selber kann man natürlich auch etwas dazu versuchen beizutragen.
Zum Erben kommen wir gleich auch nochmal, da haben wir auch Zuschriften. Aber erstmal müssen wir uns jetzt um die Sandwich-Kinder kümmern, denn wir haben verschiedene Zuschriften. Noah Herb schreibt, mir ist bei den Aussagen im Verlauf des Gesprächs aufgefallen, dass der Fokus erst und Letztgeborenen gilt. Die Sandwich-Kinder sind schon wieder vergessen worden, mit Smiley. Streitschlichter, Klebstoff und Verantwortung, das läuft ja alles nebenher. Und Britta Zürn hat geschrieben, als ich mit unserer mittleren Tochter bei der Kinderärztin war, hat diese mir einen Rat gegeben, der mich sehr erstaunt hat. Sandwich-Kinder brauchen im Vergleich zu den Geschwistern circa eine halbe Stunde mehr Aufmerksamkeit pro Tag. Ich habe diesen Rat erst belächelt, mir aber dann doch bewusst etwas mehr Zeit für die mittlere Tochter genommen und es hat ihr unheimlich gut getan. Und auch mir ist dadurch erst bewusst geworden, dass die mittlere Position oft eine undankbare Position ist. Als dann mit einigem Abstand zu den anderen Kindern Kind Nummer 4 geboren wurde, hat also unsere Tochter sich gefreut und gesagt, jetzt bin ich nicht mehr alleine in der Mitte. Und Dr. Gangolf Brandt hat geschrieben, als 6. von 8 Kindern liege ich irgendwo dazwischen. Ich habe schon als Kind genau beobachtet, zum Beispiel, wie sich Interaktionen zwischen den Eltern und meinen Geschwistern gestalteten. Die Haupterkenntnis war, wer fragt, muss mit einer abweisenden Antwort rechnen. Daraus habe ich geschlossen, dass man besser nicht fragt und sein Ding macht. Was die beruflichen Laufbahnen angeht, habe ich den höchsten akademischen Abschluss innerhalb der Geschwisterschar erreicht und soweit mir bekannt die größten Teams geführt. Insofern breche ich vermutlich aus den üblichen Denkschemata aus. Und noch ein weiteres Sandwich-Kind, das uns geschrieben hat, Helmut Hanning. Ich bin mittlerweile 65 Jahre alt, der einzige Sohn meiner Eltern und habe 5 Geschwister, die alle älter sind als ich. Ich kann sagen, dass ich zu allen meinen Schwestern immer noch ein sehr gutes Verhältnis habe. Ich musste von Anfang an im Haushalt mitmachen. Ich kann voll Freude sagen, eine stark geprägte feminine Erziehung war für mich eine große Hilfe für mein Leben. Die Sandwich-Kinder. Herr Frick, was wissen wir darüber? Und dann Frau Schmidt.
Bei Sandwich-Kindern kann man das sehr gut mit folgendem Bild sehen. Das Sandwich, sagen einige Leute, die Sandwich-Kinder sind, schauen Sie, ich war in der Mitte, ich wurde von oben gedrückt und von unten gedrückt und ich leide darunter. Und andere Sandwich-Kinder, die das Gegenteil erleben, die sagen, schauen Sie, das Beste vom Sandwich ist in der Mitte und ich war in der Mitte. Und ein Hörer hatte das angesprochen, das war ein Lernfeld, man kann beobachten, wie das andere machen, zum Beispiel Jüngere, man kann mit den Jüngeren spielen, mit den Eltern kann man sich anpassen, lernt von den Fehlern der Eltern, das macht man dann nicht so, dann kann das günstig sein. Und eben die anderen Fälle, wo man wirklich darunter leidet, wo sich zum Beispiel auch Älteste und Jüngste gegen das Mittlere verbinden, dann wird das eher negativ. Aber es hängt eben auch wieder hier vom konkreten Einzelfall ab, wie die Familie strukturiert ist, wie die Kinder das erleben, welche Rolle das sie einnehmen und so weiter, wie sich das dann individuell konstelliert für dieses Sandwich-Kind.
Aber grundsätzlich kann man schon sagen, wenn man 3 Kinder hat zum Beispiel, ne, dass das erste Kind einfach viel Aufmerksamkeit hat. Das erste ist, muss ich dann auch viel erkämpfen, das haben wir auch schon gesagt. Das jüngste ist dann eben nochmal eines, was eben ganz jung ist und ganz oft eben dann das als kleinstes immer sein ganzes Leben oder ihr ganzes Leben lang bleibt, egal wie alt es wird. Und das mittlere hat irgendwie so eine eher undefiniertere Rolle, Frau Schmidt.
Ja, und das hat oft auch nicht so richtig die Zeit. Das hat ja nie die Aufmerksamkeit, die das Größte und das Kleinste hat, wenn wir sie nicht extra machen. Das Größte hatte die Aufmerksamkeit, als das noch alleine war. Im Idealfall irgendwie 2-3 Jahre Eltern für sich, hat ja gerade jemand auch erzählt. Wir hatten Ausflüge. Das heißt, ich hatte so lange keine Geschwister, dass ich mich an Ausflüge erinnern kann. Da war ich wahrscheinlich älter als Krabbelalter. Und dann habe ich das Kleinste, was ja als Letztgeborenes oft noch mal viel Aufmerksamkeit kriegt. Die Kleinsten, die laufen manchmal so ein bisschen mit, aber oft haben sie einfach diese auslaufende Aufmerksamkeit der Eltern, die danach kein Kind mehr kriegen. So, und die in der Mitte, ob das jetzt 1, 2 oder 3 sind. Die haben eigentlich nie so richtig diesen Raum. Deswegen finde ich das so toll, was die Frau gerade gesagt hat, was diese Kinderärztin gesagt hat. 30 Minuten mehr Aufmerksamkeit am Tag. Das gilt ehrlich gesagt für jedes Kind. In meinem Buch empfehle ich, jedes Kind sollte 15 Minuten am Tag alleine mit einer primären Bezugsperson kriegen. Das kann in der Familie alles verändern. Aber die Sandwich-Kinder natürlich ganz besonders.
Dann haben wir jetzt eine Hörerin in der Leitung, Uschi Jan Demmer aus Osnabrück. Guten Morgen, Frau Jan Demmer.
Guten Morgen, Jan Detmer.
Ja. Jan Detmer, gut, dann haben wir es jetzt richtig. Was ist Ihr Bezug zum Thema, Frau Jan Detmer?
Ja, ich habe jetzt die Sendung von Anfang an mitgehört und mir fehlte jetzt das Thema Familie mit behinderten Kindern. Das heißt, was bedeutet es für die nicht behinderten Geschwisterkinder, beziehungsweise natürlich auch für das behinderte Kind, wenn bestimmte Dinge stattfinden können oder nicht stattfinden können. Also ich kann es vielleicht aus unserer Situation kurz beschreiben. Bitte, unser erstgeborener Sohn ist mit einer Behinderung geboren, mit einer schweren Behinderung. Und wir haben nach fast 4 Jahren dann noch unsere Tochter bekommen. Und die Rollen der beiden haben sich relativ schnell umgekehrt. Also schon als unsere Tochter 2 war, konnte sie mehr als unser Sohn, der damals fast 6 war, also in bestimmten Bereichen zumindest. Und also mir war es jetzt einfach wichtig, in der Sendung auch zu sagen, es ist natürlich nicht nur das Alter oder die Geschwisterfolge, sondern es sind oft auch sehr spezifische Situationen wie eine Behinderung eines Kindes.
Definitiv, Herr Frick.
Genau, das würde ich eben genau bestätigen und nochmals betonen, dass eben viele weitere Faktoren eine Rolle spielen. Eben eine Behinderung zum Beispiel, eine Krankheit, die Einstellungen auch der Eltern, auch die, was Eltern selber in ihre Kinder hineinprojizieren, dass sie finden, das älteste Kind ist langsam, kann nicht denken, ist sehr wiff und aufgeweckt und so weiter. Andere Personen, die einen Einfluss haben, die Großeltern, die zu Kindern Stellung nehmen, Kinder bevorzugen oder ablehnen. Weitere Merkmale, ein Kind ist sehr, sehr wiff, zeigt sehr früh zum Beispiel Begabungen in gewissen Bereichen. All diese Dinge spielen hinein und darum ist es nie nur einfach die Position alleine, die ein Verhalten definitiv festlegt.
Frau Schmidt.
Behinderte Kinder sind natürlich ein ganz besonderes Thema. Auch da würde ich nochmal Herrn Frick folgen und finde es super wichtig, dass wir uns klar machen, das kann eine schwierige Position sein, die sogenannten Schattenkinder, die immer im Schatten ihrer behinderten Geschwister stehen, weil nichts möglich ist und es immer um diese kranken Geschwister geht. Und es kann eine ganz tolle Position sein. Manche Leute berichten auch, ich hatte schon früh eine ganz andere Perspektive auf die Welt. Ich hatte einen ganz anderen Blick. Ich habe die Welt ganz anders verstanden. Und der Trick scheint zu sein, wenn wir in die Forschung gucken, dass Eltern den nicht behinderten Kindern ein weitgehend normales Leben ermöglichen und auch Dinge tun, die man im normalen Leben, wenn man kein behindertes Kind hat, macht. Und dann kann das eine ganz kraftvolle Erfahrung sein.
Ich würde gerne zitieren, was Frau Börner uns geschrieben hat. Das passt zu dem, Frau Jan Detmer, was Sie schreiben, beziehungsweise sie hat die ähnliche, hat auch eine Erfahrung gehabt. Nämlich die Geschwisterrollen verschieben sich extrem, wenn eines der Kinder mit einer Behinderung geboren wird. Man wird dann als nicht behindertes Geschwisterkind in eine weitere Elternrolle gezwungen. So war es bei ihr. Man übernimmt unheimlich viel Verantwortung im jungen Alter, weil die Eltern in ihrer Verzweiflung nicht wissen, wohin. Logischerweise geraten dann die eigenen Wünsche und Interessen total in den Hintergrund. In dem Fall ist es egal, ob man nun das ältere Geschwisterteil ist oder das jüngere. Wie machen Sie das? Wie schaffen Sie das, Frau Jan Detmer, dass das nicht passiert bei Ihnen?
Ja, also unsere Kinder sind inzwischen erwachsen, 30 und 34. uns war es immer sehr wichtig, auch mit unserer Tochter, also erstens mal ihre Interessen und ihr Leben natürlich auch genauso wahrzunehmen wie das unseres behinderten Sohnes. Und wir haben uns dann oft auch aufgeteilt, dass mein Mann mit unserer Tochter was gemacht hat oder umgekehrt. Allein einfach, um ihr auch diese Aufmerksamkeit und Bedeutung und Wichtigkeit, von der auch vorher schon mal die Rede war, immer wieder zu signalisieren und sie erleben zu lassen. Also wichtig ist auch, das war auch vorher schon mal beim Thema Zwillinge, also wenn die Zweit- und Drittgeborenen möglicherweise Zwillinge sind, ist die Erweiterung des Umfeldes, also des sozialen Umfeldes und der Bezugspersonen. Und ja, da hatten wir einfach sehr viel Glück auch, dass wir über Freunde in der Nachbarschaft, einfach auch wenn Therapien mit unserem Sohn notwendig waren, und das war sehr, sehr häufig so, dass unsere Tochter dann zu den Nachbarn gehen konnte und mit den Kindern dort spielen konnte und einfach dort sich auch sehr aufgehoben gefühlt hat. Ja, und diese Beziehungen, die halten bis heute an, auch im Erwachsenenalter. Also,
da haben wir es wieder, das Dorf, ne? Wenn Eltern von einem Dorf unterstützt werden, dann können wir eigentlich total viel abfangen.
Ja, das ist so. Und eben das Kind, das nicht behinderte Kind, mit seinen in seinem Leben eben auch immer wieder ganz deutlich anzunehmen und nicht nur das behinderte Kind. Auch das behinderte Kind profitiert ja davon, dass Normalität ins Leben kommt.
Frau Jan-Detmar, darf ich Sie fragen, was Sie für eine Position in Ihrer Familie hatten?
Ich bin Sandwich-Kind und kann fast alles, was da gerade kam, so mit dieser Verantwortung für die 8 Jahre jüngere Schwester, die kann ich nur bestätigen. Und mein Bruder mit 4 Jahren, der 4 Jahre älter war, ja, der konnte irgendwie schneller irgendwie seine Interessen durchsetzen. Aber meine Eltern haben sich auch bemüht. Also das will ich jetzt gar nicht schlecht reden.
Gibt es denn so Verhaltensweisen, wo Sie sagen, die haben Sie immer noch, weil Sie die damals so gelernt haben?
Ja, also ich fühle mich meiner jüngeren Schwester gegenüber immer noch verantwortlich, obwohl mein Kopf sagt, das bin ich überhaupt nicht mehr, aber gefühlt schon noch, dass ich schon denke, oh, wenn da was ist, dann muss ich da irgendwie einspringen und muss irgendwie wieder die ältere Schwester sein. So. Ja.
Das werfen wir jetzt direkt mal zu den Experten rüber. Erstmal herzlichen Dank, Frau Jan-Detmar, dass Sie angerufen haben. Vielen Dank.
Schön.
Tschüss. Diesen Punkt finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Also, dass immer noch im Kopf ist, die Verantwortung zu haben, das haben wir auch ganz am Anfang in der Umfrage gehört. Herr Frick, Frau Schmidt, wie kann man damit umgehen? Wie kann man irgendwann im Alter, im hohen Alter vielleicht alte Rollen auch ablegen? Entschuldigung, ich habe an Sie beide gestellt. Wir starten mit Frau Schmidt, Entschuldigung.
Also grundsätzlich ist daran ja nichts Schlechtes, finde ich jetzt erstmal wichtig. Ne? Das Gefühl zu haben, ich bin verantwortlich für meine Familienmitglieder, hat per se ja nichts Schlechtes. Die Frage ist halt, wann es eine ungesunde Grenze überschreitet. Ich versuche ständig, den anderen auszubalancieren, wenn er Mist baut. Oder ich kann den anderen nicht erwachsen sein lassen. Und ich glaube, da lernen wir alle das ganze Leben lang immer, okay, wir müssen eine Balance finden und man steuert mal ein bisschen über und mal ein bisschen drunter, dass der andere auch ein Recht darauf hat, erwachsen zu sein und eigene Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann kommen wir auch aus dieser Rolle wieder raus.
Herr Frick, wenn man das als Last empfindet, immer die Verantwortung zu haben und diese Rolle nicht mag, wie kommt man da raus?
Ich würde das unterstreichen, was die Vorrednerin gesagt hat. Ich glaube, zuerst ist ganz wichtig, dass man das selber merkt. Viele übernehmen die Verantwortung, sie behandeln jüngere Geschwister und sie merken es gar nicht. Und die Jüngeren spiegeln dann dieses Verhalten und das stört sie. Wenn man es merkt, ich glaube, sehr wichtig ist, dass man selber wirklich aus dieser Rolle aussteigt, dass man merkt, ich habe keinen Erziehungsauftrag. Wir sind Erwachsene und ich habe nichts mehr an meinen Geschwistern zu erziehen. Und ich muss auch die Verantwortung abgeben. Das Geschwister ist erwachsen oder schon auch älter. Ich muss diese Verantwortung abgeben. Die Verantwortung liegt beim Geschwister. Also ich muss mir eigentlich selber Aufträge, die ich mir gegeben habe, entziehen. Und manchmal können auch Partner helfen, die dann sagen, halt dich jetzt zurück bei deiner Schwester, pass auf. Das könnte unter Umständen, oder eine Freundin, die einem das sagt, könnte eine Hilfe sein.
Das wäre auch eine Frage gewesen, wie ist denn das in der Partnerschaft? Überträgt man das auch auf die Partnerschaft dann, wenn man das als Kind gelernt hat, dass man tatsächlich dann auch in der Partnerschaft vielleicht dann eher versucht, immer Verantwortung zu übernehmen oder eben nicht?
Ja, also ich erlebe das immer wieder auch in Beratungen, dass natürlich die Beziehungen, die man zu Geschwistern gehabt hat, ähnliche Beziehungen zu den Eltern, natürlich auch innere Bilder hervorrufen, wie man sich zu verhalten hat. Und die sind häufig nicht bewusst. Also dass man dann zum Beispiel auch dem Partner dann auch Vorschriften macht oder es ist klar, wir gehen immer dort in die Ferien, wo ich das will. Und dann dann wehrt sich der Partner dagegen zum Beispiel, dann könnte das ein Anlass sein, dass man das auch beginnt zu hinterfragen und merkt, ich spiele da eine Rolle, die eigentlich ungünstig ist. Oder ich schließe mich immer an, ich mache selber nie Vorschläge und der Partner reklamiert dann, du sagst nie etwas und dann merkt man, das war vielleicht früher auch immer so, immer haben die Eltern Vorschläge gemacht und gesagt, was man tun könnte und das war für mich bequem dann. Also solche Projektionen spielen eine häufige Rolle. Das geht auch sogar bis zur Partnerwahl. Es ist auch nicht zufällig, in wen man sich verliebt. Das hat auch mit elterlichen Erfahrungen und auch mit Geschwistererfahrungen zu tun. Aber das wäre ein weiteres spannendes Bild.
Ich habe gelesen, schwierige Geschwisterbeziehungen sind viel häufiger Grund für psychische Probleme als angenommen. Das heißt, es bringt etwas, sich als Erwachsener mit den eigenen Geschwisterbeziehungen auseinanderzusetzen. Wie kommt man aus Rollen heraus, zum Beispiel, wenn wir die Kleinen anschauen, aus den Erwartungen, die vielleicht auch Geschwister an einen stellen, dass man zum Beispiel der kleine Sonnenschein ein Leben lang für Glück und Leichtigkeit in der Familie zuständig ist?
Also im Idealfall ist es natürlich so, dass uns die Eltern da schon dabei helfen. Ne? Also ich sage meinen Eltern immer, das ist normal, dass ältere Geschwister zum Beispiel versuchen, kleinere zu erziehen. Das machen die schon mit 3, 4. Ne? Dann schleppen ihre Geschwister rum. Und es ist ganz wichtig, diesen älteren Kindern zu sagen, stopp, danke, dass du meinen Job machen willst. Musst du aber nicht. Ich mache meinen Job. Du kannst Kind sein. Ich erziehe deine kleine Schwester, nicht du. Und das ist eine ganz wichtige Message, um dieses System, dieses Hierarchiesystem nicht zu festigen. Und genauso wichtig ist es, dass ich dem kleinen Kind oder dass ich auch im Alter vielleicht meinen erwachsenen Kindern sage, hey, ich habe euch damals vielleicht in diese Rollen gepackt und das war auch gut, weil du bist US-Präsident geworden und du bist ein kreativer Künstler geworden. Ich wollte euch nur sagen, es gibt noch viel mehr, was ihr könnt. Und wenn ich meine Eltern nicht mehr habe, die mich daraus nicht mehr entlassen können, dann ist es gut, wenn ich für mich entscheide, welcher Mensch will ich eigentlich sein und mir klar darüber werde. Natürlich habe ich sozusagen, ich habe ja so ein Erwachsenen-Ich und ein Kinder-Ich und einen Kritiker. Und da habe ich irgendwo auch mein Geschwister-Ich. Und das ist, hat bestimmt viele gute Vorteile, aber ich muss ja nicht nur in diesem Geschwister-Ich sein. Ich kann auch in mein Erwachsenen-Ich gehen und sagen, so, ich bin zwar kreativer Künstler, aber ich kann auch BWL und deswegen mache ich jetzt mal meine Buchhaltung.
Herr Frick, möchten Sie das noch ergänzen?
Ja, ich würde vielleicht ergänzen, wie man älter ist und das merkt später eben, man ist der Sonnenschein oder man war immer verantwortlich und leidet darunter. Könnte auch eine Möglichkeit sein, dass man mit anderen Menschen sich austauscht, wie sie das erlebt haben, in welcher Rollen sie waren. Oder es gibt auch Geschwistergruppen zum Beispiel. Oder ich habe auch schon Leute beraten, 3 Geschwister, die über ihre Rollen in der Familie nachdenken wollten und dann gemerkt haben, verstanden haben, warum sie in dieser Rolle als Sonnenschein waren, warum sie darunter gelitten haben, was aber auch Vorteile waren, wie die anderen Geschwister das erlebt haben, warum sie das erlebt haben, dass so auch wie ein gegenseitiges Verständnis füreinander entsteht und dass man auch selber besser versteht, warum man in dieser Rolle war und wie man jetzt auch als Erwachsener aus dieser Rolle ein Stück weit sich bewegen kann. Menschen können sich ja immer noch weiterentwickeln, wirklich bis ans Lebensende zum Glück.
Ich würde gerne, wir rasen mit Riesenschritten auf das Ende der Sendung zu und ich würde gerne noch ein paar Hörerinnen und Hörer zitieren. Und zwar hat uns Rita Osburg geschrieben, die typischen Rollenbilder, die ich als Kind in den 60er Jahren erlebte, sind heute nicht mehr zu vermitteln und das ist meiner Ansicht nach auch gut so. Meine Eltern haben sich als Stammhalter einen Sohn gewünscht, den sie nach der Geburt von 6 Mädchen endlich bekamen. So wurde unser einziger Bruder dann auch von allen behandelt. Und doch, dass es durch die Position in der Familie bei den Geschwistern Unterschiede gibt, sollte kein Nachteil sein, sondern eher eine Bereicherung. Dann haben wir eine Zuschrift bekommen von einer Dame, die sich damit beschäftigt hat, warum sie sich beruflich nicht durchsetzen kann. Die sagt, man nimmt in der Gesellschaft ein bestimmtes Verhalten an, man nimmt den Platz an, den man kennt aus der Geschwisterkonstellation. Und noch ein Sandwich-Kind, Claudia Dickmann, schreibt, meine ältere Schwester ist 8 Jahre älter und war früh aus dem Haus. Meine jüngere Schwester ist gerade mal 11 Monate jünger. Ich war eher passiv, lesend und gern zu Hause und meine Schwester viel aktiver. Heute sehe ich, dass ich keine tolle Schwester gewesen bin. Wenig empathisch, eifersüchtig, abgrenzend, kein Vorbild und versuche das heute auszuhalten, denn das muss ich mir doch öfter anhören. Ehrlich gesagt fühle ich mich meinem Mann und meinen Freundinnen näher und besser verstanden. Und ich würde gerne noch zum letzten Thema, vielleicht schaffen wir es noch ganz schnell, Thema Erbe kommen. Cecilia Kuhlmann schreibt, ich bin die jüngste von zwei älteren Geschwistern, habe schon früh das Gefühl gehabt, das fünfte Rad am Wagen zu sein. Zwar haben die anderen sich teilweise gekümmert, aber eben auch bestimmt mich wenig ernst genommen. Ich fühle mich oft allein. Nach Jahrzehnten mit wenig Kontakt wurde leider bei einer Nachlassgeschichte deutlich, es hat sich nichts geändert. Bestimmt tun die anderen wie selbstverständlich. Dies zu erkennen, dass Vorurteile weiter das Verhalten bestimmen, bis weit ins Erwachsenenalter hinein, war für mich leidvoll zu erkennen. Und eine anonyme Zuschrift noch, unsere Eltern sind jetzt über 90 Jahre alt, jetzt müssen wir uns wieder zusammentun. Es ist schwer möglich, besonders auch Mädchen sind in meiner Ursprungsfamilie benachteiligt. Also ganz schnell noch das Thema Erbe, Pflege. Wenn Geschwister wieder im hohen Alter zusammenkommen müssen, geht das schnell? Herr Frick vielleicht, ganz kurz.
Ja, das ist ein häufiges Problem, das wieder auftritt. Und da zeigt sich dann in vielen Fällen, wie das Verhältnis früher war, ob das sich positiv entwickelt hat und das jetzt als Ressource einsetzen kann, um dieses Problem zu bewältigen, oder ob eben wieder alte Konflikte, die nie gelöst wurden, jetzt wieder erneut und heftig aufbrechen. Und ich erlebe recht häufig eigentlich die zweite Variante, dass das dann wirklich wieder zu einem neuen Konflikt ausartet. Ich habe einen Fall erlebt, bis zu Schlägereien zwischen Geschwistern, wohlverstanden im Pensionierungsalter. Auch solche Dinge kommen leider vor.
Frau Schmidt.
Ja, also ich kann das nur bestätigen und kann auch nur sagen, liebe Eltern, solange ihr noch am Leben seid, versucht diese Konflikte möglichst zu vermeiden. Und was mir noch ganz wichtig ist jetzt am Ende der Sendung, wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, oh, die Eltern, die haben so eine riesige Verantwortung und das ist so schwierig. Und ich werde nicht müde zu sagen, die meisten Eltern machen einen super Job, sie können Hilfe annehmen. Es gibt Bücher, es gibt Internetseiten, wir haben eine artgerechte App, die Eltern täglich daran erinnert, denk dran, dein Kind braucht jetzt da oder die einfach hilft. Und deswegen, ja, Eltern haben eine Verantwortung und gleichzeitig können wir als Kinder auch irgendwann mal erwachsen in der Erwachsenenrolle sagen, okay, wir kümmern uns jetzt darum, ihr dürft alt sein und wir gehen jetzt mal gemeinsam zu einer Beratung und überlegen mal, wie wir es machen.
Ich würde gerne die Sendung abschließen noch mit einem Zitat von Anna Winkler, die geschrieben hat, es ist so, trotz Rollenzuschreibung und Streits in vermeintlichen Ungerechtigkeiten, wir haben so viel zusammen erlebt und sich darauf zu besinnen und es als Schatz zu begreifen, ist sehr hilfreich, gerade auch wenn Eltern alt oder sogar schon gestorben sind. Ob Erstgeboren oder Nesthäkchen, beeinflusst die Geschwisterfolge unsere Persönlichkeit, stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung und ich denke, das können wir mit Jein beantworten. Wir haben es ausgeführt. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen, beim Psychologen, Geschwisterforscher, Professor Dr. Jörg Frick und bei Nicola Schmidt, Autorin, Wissenschaftsjournalistin und Gründerin des Artgerechts-Projekts. Herzlichen Dank Ihnen beiden und wir danken auch Ihnen für Ihre Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Mails. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wieder auf unserer Seite deutschlandfunk.de und in der kommenden Woche geht es um die Großeltern als TikTok-Star, wenn Ältere die sozialen Medien erobern. Einen schönen, entspannten Tag wünscht Ihnen Daniela Wiesler. Musik